Hallo, schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Und ich freue mich wirklich total, denn ich bin mir ganz, ganz, ganz sicher, dass das gerade eine ganz wunderbare Folge heute wird. Denn es wird um etwas wahnsinnig Grundlegendes gehen, sowohl im rechtlichen Sinne als auch so für dein Leben. Ich will mir nämlich so ein bisschen mit dir heute angucken, wie das mit den Versprechungen ist, die wir so geben. Also nicht, wenn wir uns versprechen, was mir hier ja auch immer und immer wieder passiert, sondern wenn wir jemand anderem etwas versprechen und ja, was das sowohl im rechtlichen Sinne als auch im privaten, persönlichen Sinne sozusagen für einen selbst bedeutet und warum wir das eigentlich tun und was für eine Wirkung das auf uns hat. Dabei wünsche ich dir jetzt gleich ganz viel Spaß. Wie immer aber vorneweg der Disclaimer: Ich gebe hier keine Rechtsberatung, ich bin dazu gar nicht in der Lage. Wenn du ein juristisches Problem jeglicher Art hast, gehe bitte zum Anwalt oder der Anwältin deines Vertrauens. Die können dir da helfen, ich kann das nicht. Ich bin hier bzw. mache diesen Podcast für dich, weil ich zutiefst der Überzeugung bin, dass wir dringend einen positiv konnotierten Zugang zu unserem Rechtssystem brauchen. Also weg von diesem, boah, lass mich damit bloß in Ruhe, ich will damit nichts zu tun haben, ich verstehe nichts und ich habe da Angst davor, hinzu, was nützt mir das, was bringt mir das im Sinne von nicht leistungsmäßig, sondern warum ist es wertvoll für mein Leben, dass es das gibt und was ist da das Positive daran? Das mache ich im Zusammenspiel mit Persönlichkeitsentwicklung und Lebensfreude und dabei wünsche ich dir jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß und ein ganz liebes Hallo und herzlich willkommen zu Weltfremd, deinem Podcast für ein recht erfülltes Leben mit mir, mit Kiranje. Pacta sunt servanda, also auf Deutsch, Verträge sind einzuhalten. Ich weiß nicht, wie bewusst dir das ist, aber das ist tatsächlich einer der Grundsätze, die sich bei uns durch fast das ganze Rechtssystem zieht. Am meisten deutlich wird das im Zivilrecht. Das bedeutet natürlich, dass, ja, wenn ich etwas tue, ich auch erwarte, dass der andere etwas tut. Also, dass so ein Vertrag, der gegenseitig ist, eine bestimmte Verpflichtung in sich trägt. Tatsächlich normiert, also gesetzlich festgeschrieben, ist das bei uns im BGB, also im bürgerlichen Gesetzbuch, an gar keiner Stelle. Es ist nur irgendwie implizit so verankert in zum Beispiel Paragraph 241 BGB, wo vorausgesetzt wird bzw. klar wird, dass man durch den Vertrag eben zu einer bestimmten Leistung verpflichtet wird und dann über die Paragraphen 280 fortfolgende BGB man dann, wenn man diese Verpflichtung bricht, schadensersatzpflichtig wird. Also eine andere Pflicht entsteht, um das auszugleichen, dass diese Verpflichtung nicht, ja, dass dieser Verpflichtung nicht nachgekommen wird. Und eben das ist tatsächlich vollkommen unabhängig davon, was für einen Vertrag ich da vor mir habe. Also, wenn ich einen Kaufvertrag habe, gilt das. Wenn ich irgendwie einen Dienstleistungsvertrag mit jemandem abgeschlossen habe, gilt das. Und bei jedem anderen Vertrag, auch bei solchen, die gar nicht irgendwie bei uns im Gesetz festgeschrieben sind, ist das die Grundlage, die da dahinter steht. Im Prinzip ist das also alles ganz, ganz einfach. Ich schulde dir das eine, beziehungsweise verpflichte mich, dir das eine zu geben. Du verpflichtest dich, mir das andere zu geben. Wenn an dieser Verpflichtung irgendetwas kaputt geht, scheitert, ich dem nicht nachkomme, der andere dem nicht nachkommt, dann tritt eine neue Pflicht ein, die die alte ersetzt, also unter bestimmten Umständen, und die dann, ja, die dann quasi dafür sorgt, dass der Vertrag trotzdem eingeführt, nicht eingeführt, eingehalten, erfüllt, wollte ich sagen, wird. Warum haben wir dann aber eigentlich so, so, so viele Normen? Naja, weil es natürlich nicht so ist, dass ich mich zu allem verpflichten kann und auch dieser Grad der Verpflichtung, das Maß der Verpflichtung und das Maß an Schadensersatzpflicht, die entstehen kann, irgendwie ja in einen Rahmen gesetzt werden muss. Es ist ja durchaus so, dass ich nicht sagen kann, okay, ich möchte von dir das und das haben und als Gegenwert versklave ich mich oder gebe dir alles, was ich besitze oder wie auch immer. Wir haben da natürlich einen bestimmten Schutzrahmen, den unsere Gesetze geschaffen haben. Und alles, was darüber hinaus geschützt gehört, hat eben auch dieses Prinzip, wo ich dir auch schon mal davon erzählt habe, von Treu und Glauben, was in einer Einzelfallbetrachtung dann alles nochmal, ja, irgendwie mit diesem als gerecht empfunden verglichen wird. Also man sagt, normativ kontrolliert wird. Das heißt, du kannst den Grundsatz Pacta sunt servanda, also Verträge sind einzuhalten, eigentlich als durchweg positiv empfinden, weil es eigentlich nur was ist, was eben ausdrückt, dass wenn du dich mit jemand anderem irgendwie einigst, irgendwie, dass da Verpflichtungen entstehen, dass die eben vom anderen auch einzuhalten sind, genauso eben wie von dir. Und das eben in einem rechtlich geschützten Rahmen. So, jetzt ist es aber so, dass dieses Prinzip nicht nur im deutschen Zivilrecht irgendwie ausschlaggebend ist, sondern eigentlich weltweit von Bedeutung ist. Wir haben, gut, das ist jetzt nicht weltweit, wir haben das natürlich auch im öffentlichen Recht bei uns in Deutschland so. Da gibt es auch Verträge, die zwischen Bürger und Staat eingeführt werden und da gilt es genauso. Wir haben das im Arbeitsrecht, wo das teilweise sogar kollektiv über Tarifverträge so ist. Und wie gesagt, weltweit ist es auch so. Gerade natürlich im europäischen Vertragsrecht ist es auch wichtig. Im internationalen, privaten Vertragsrecht ist es genauso wichtig. Und ich hatte dir das auch schon mal erzählt, selbst auf völkerrechtlicher Ebene ist es eins der grundlegendsten, grundlegendsten Dinge, die überhaupt eine Rechtsbindung da erzeugen. Weil ein Staat, der ja eigentlich souverän ist, dem niemand reinreden kann, natürlich erstmal gar kein Interesse hat, irgendetwas zu tun für jemand anderen. Aber in dem Moment, wo dem Staat sozusagen, wenn er jetzt ein Gehirn hätte, klar wird, hey, ich bekomme von dem anderen ja auch was und ich habe ein Interesse daran, dass der sich daran hält, halte ich mich natürlich auch daran. Und deswegen ist es auch da ein ganz fundamentales Prinzip. Und nachdem ich Jura studieren relativ langweilig gefunden hätte, mich einfach nur hinzusetzen und solche Dinge auswendig zu lernen, habe ich mich natürlich relativ schnell gefragt, wo kommt denn das eigentlich her, dass das so ist? Also nicht, dass das nur völkerrechtlich so ist oder dass die völkerrechtlichen Rechtssubjekte, so spricht man da von den Staaten, dann ein Interesse daran haben, sondern warum kommen durchweg Menschen auf die Idee, dieses Gesetz sozusagen, also diese Vorschrift automatisch zu befolgen, beziehungsweise automatisch wie sagt man denn, mir fehlt gerade ein Wort, zu erschaffen quasi. Denn es ist ja gleichzeitig an vielen Stellen entstanden und es halten sich automatisch eigentlich so ziemlich alle dran. Gucken wir mal nicht auf relativ große Politiker, die immer mal wieder sehr umstrittene Dinge tun. Aber ansonsten halten sich eigentlich die meisten Menschen automatisch daran. Es gibt ja einen ganzen Zweig im Recht, also in der Rechtswissenschaft, der sich mit solchen Fragestellungen beschäftigt. Das nennt man Rechtssoziologie und das betrachtet eben den soziologischen Aspekt hinter unserer Gesetzgebung und wie eben Normen auch verwendet werden von den Benutzern, also von dir und mir. Hier finde ich die Idee von Niklas Luhmann, einer der großen Rechtssoziologen tatsächlich, sehr spannend in dem Zusammenhang mit Pacta sunt servanda, dass das einfach eine Regelung ist, die die Komplexität der sozialen Interaktionen zueinander reduzieren kann und damit ein klarer Verhaltensstandard vorgegeben ist und man sich damit eben sicherer fühlt und deswegen dem nachkommt. Ich finde aber trotzdem, dass das nur einen Teil der Wahrheit beschreibt. Was auf jeden Fall auffällig ist, ist, dass wir, ja, wie auch hier klar wird, so sozialisiert sind. Also wir wachsen von klein auf mit einem bestimmten Normenkonzept, mit bestimmten Regeln auf und sind gewohnt, uns an Regeln zu halten. Und zwar in der Art, dass wir wissen, wenn wir uns an Regeln nicht halten, wir irgendeine Art von Strafe erhalten. Das heißt aber nicht nur, dass unsere Eltern uns dieses Prinzip von bestrafen, egal ob jetzt mit einer konkreten Strafe oder nur mit einer Reaktion einer negativen drauf, mitgegeben haben, sondern sie haben uns auch gleichzeitig mitgegeben, dass es richtig und notwendig ist, bestimmte Regeln zu haben und man da Vertrauen und Verlässlichkeit eben daraus kriegt, wenn man diese Regeln hat. Das heißt, der Anteil in uns, der gerne die Kontrolle über Situationen hat, der liebt natürlich solche Aussagen wie Pacta sunt servanda. Denn genau der wird ja dadurch genährt, genau, weil wenn ich weiß, dass der andere sich auch daran hält, dann liegt es ja quasi in meiner Macht zu bestimmen, ob der sich dran hält oder nicht, ob mir also das geleistet wird, was ich haben möchte vom anderen, ob der Verpflichtung nachgekommen wird oder nicht, indem ich das mache. Das heißt, es ist natürlich total vom Belohnungszentrum dann auch belohnt, wenn ich meiner Verpflichtung nachkomme. Zusätzlich greift da aber noch was ganz anderes, und zwar ja unser eigenes Bedürfnis auf eine Wechselwirkung, also Reziprozität miteinander. Und das ist super spannend anzugucken, weil das ist tatsächlich mal wieder so ein Mechanismus, der ganz fest in unserem Unterbewusstsein verankert ist. Denn was wäre denn passiert, wenn ich ganz früher, also in der Steinzeithöhle, mich nicht an Pacta Sunt Servanda gehalten hätte? Ich hätte nicht nur eine Strafe gekriegt, ich wäre wahrscheinlich aus der Gruppe rausgeflogen. Und aus der Gruppe rauszufliegen bedeutet in dem Fall der sichere Tod. Und das ist ja das, wovor unser Unterbewusstsein uns um jeden Preis schützen möchte. Es geht ja immer ums Überleben. Und das wird eben gewährleistet, indem wir uns insofern anpassen, dass wir eben Verpflichtungen nachkommen wollen, um dann auch die Gegenleistung und das Dazugehören zu erhalten. Das heißt, es wird in mehrerer Hinsicht belohnt, wenn wir uns daran angepasst verhalten, und es wird in mehrerer Hinsicht von uns selber in uns bestraft, wenn wir es nicht tun. Das hat aber noch ganz, ganz andere Ebenen, und darauf möchte ich jetzt halt eigentlich gerne mit dir ein bisschen gucken. Genauso wie darauf, wie kann ich denn damit umgehen, wenn ich ein Versprechen oder so einen Vertrag oder wie auch immer man es sehen möchte, gebrochen habe und ich da jetzt total die Schuldgefühle habe oder die Vorwürfe habe. Aber eins nach dem anderen. Denn tatsächlich geht es hierbei dann ja nicht mehr um dieses Pacta Sunt Servanda auf einer Vertragsebene mit einer anderen Person, sondern es geht erstmal um die Sache, ja, eigentlich geht es um eine eigene Sache. Denn guck mal, wenn ich ein Versprechen gebe, wenn ich zum Beispiel jemandem sage, du, ich hol das und das für dich ab, oder du, ich mach das und das für dich, oder ja, nehmen wir mal eins dieser großen Versprechen, die man eigentlich nie geben sollte, ich liebe dich für immer und ewig, dann sind das natürlich Dinge, die ich an jemand anderen richte und die ich an den äußere, aber wenn ich das verletze, also wenn ich das nicht erfülle, wenn ich mich davon distanziere und das breche, dann hat das zwar in erster Linie natürlich eine Außenwirkung auf den anderen. Der bekommt seine Sache nicht, der bekommt irgendwas nicht erfüllt oder bekommt meine Liebe nicht mehr. Aber es hat eigentlich eine viel, viel, viel größere Wirkung auf mich selber. Denn das, was da in dem Moment passiert, ist, dass ich mich selbst enttäusche, dass ich mich selbst verletze und dass ich ein Versprechen, das eigentlich im Prinzip auch ich mir in dem Moment gegeben habe, es ist eine Regel, die ich mir auferlegt habe, dass ich die gebrochen habe. Und das führt nicht nur zur Enttäuschung bei dem anderen, sondern es führt vor allem zur Enttäuschung bei mir selbst. Denn es steht 1:1 gegen meinen Selbstwert. Es steht 1:1 gegen meine Authentizität. Es steht 1:1 gegen die Dinge, die ich zu mir selbst gesagt habe, denen ich selbst eine Bedeutung, eine Wichtigkeit gegeben habe und gegen die ich dann, warum auch immer, agiere. Und das betrifft übrigens nicht nur Dinge, die irgendwie gegenüber jemand anderem gesagt sind, sondern eigentlich alle Dinge, die ich mir vornehme. Also auch jedes einzelne To-Do auf deiner To-Do-Liste, wenn du dir sagst, ich mache das heute, führt das Nicht-Tun immer dazu, dass du dir selbst gegenüber ein Versprechen brichst und dich abwertest. Und ich glaube, ich hatte das auch schon mal in der Folge erzählt, dass tatsächlich für jeden einzelnen dieser Momente, ob jetzt einen dieser kleinen Momente, wo ich nur ein To-Do nicht mache, ein größerer Moment, wo ich etwas, was ich jemand anderem versprochen habe, nicht leiste, oder ein sehr großer Moment, wo ich sage, okay, ich kann dieses Versprechen, was mir so wichtig war, von ich liebe dich für immer und ewig, nicht aufrechterhalten. Jedes einzelne dieser Dinge bedarf einen Akt der Selbstvergebung, wie auch immer der für dich aussieht. Aber er ist notwendig, um davon frei zu werden. Weil wenn ich davon nicht frei bin, dann trage ich immer diesen Vorwurf gegen mich selbst herum. Ich sage immer, guck mal, ich bin nicht gut genug, denn guck mal, ich habe das nicht mal geschafft, obwohl ich mir das erzählt habe. Und eigentlich ist das totaler Quatsch, denn eigentlich ist es so, dass ich selbst von meinem Bewusstsein aus niemals erfassen kann, was alles zu dieser Handlung geführt hat, weil wir sind 95% unter Unterbewusstsein. Das ist keine Ausrede, sondern es ist eine Tatsache. Das heißt, nicht, dass du die Verantwortung abgeben kannst, denn du solltest schon mit diesen 5% gucken, dass du die Dinge auch so umsetzt und dir nicht dauernd im Weg stehst, wie das für dich selbst wichtig und richtig ist. Aber du kannst doch gar nicht wissen, was in diesen 95% alles vor sich geht und was genau der Grund ist, warum du das nicht eingehalten hast. Das ist jetzt natürlich total Weltanschauungssache oder Geschmackssache oder wie auch immer du das sagen möchtest, aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es sowas wie Zufall nicht gibt, sondern dass wir total getragen sind in diesem Fluss des Lebens. Das habe ich ja auch schon häufiger erzählt und für mich gibt es in meinem Leben einfach so viele Anhaltspunkte dafür, dass es so ist und je mehr ich darauf vertraue, desto mehr ist das auch alles entspannt und ist auch tatsächlich fließend und das eine führt zum anderen und zwar so ineinander stimmig, dass alles andere einfach für mich einen Widerspruch darstellen würde. Wenn du damit nichts anfangen kannst, ist das voll in Ordnung, dann bleib bitte bei deinem, dann dient dir jetzt auch dieses Konzept, was ich dir hier gerade ja näher bringen möchte, wenig, aber vielleicht geht es auch irgendwie in Resonanz mit dir, vielleicht ist es auch eine Erfahrung, die du schon gemacht hast, gerade wenn man irgendwelchen Menschen begegnet oder wenn irgendwelche bestimmten Umstände sich irgendwie so stimmig ineinander anordnen, dass Zufall einfach, ja, total merkwürdig wäre oder noch unrealistischer wäre als Schicksal, ja, dann kannst du wahrscheinlich nachvollziehen, was ich jetzt erzähle. Denn ja, es ist einfach so, wie gesagt, ich weiß nicht, was von diesen 95%, sprechen sollte man können, unter Bewusstsein dafür ausschlaggebend war, dass es jetzt anders war. Und ich weiß ja gar nicht, wofür das gut ist. Und in der Regel ist es für etwas gut, dass ich anders agiert habe, als ich das bewusst vorher versprochen habe. Denn dieses Versprechen, was ich gebe, kommt nie aus dem Unterbewusstsein. Es kommt nie aus meiner Intuition. Es kommt immer aus dem Wunsch nach Kontrolle. Es kommt immer aus dem Wunsch, rational irgendwas zu machen. Denn mein Unterbewusstsein, meine Intuition, all das, was wirklich authentisch ich bin, diese, ja, nennen wir es göttliche Essenz oder was auch immer du sagen möchtest, Seele, die braucht keine Versprechen zu geben. Die ist ganz klar, die ist ganz sicher, die ist ganz da. Und die kann weder enttäuscht werden, noch kann sie enttäuschen. Und deswegen brauche ich überhaupt diesen Akt der Selbstvergebung. Denn ich habe eigentlich ja meine Seele verraten, nicht in dem Moment, wo ich das Versprechen gebrochen habe, sondern in dem Moment, wo ich mir den Vorwurf mache, dass ich das Versprechen gebrochen habe. Weil ich kann doch gar nicht wissen, wofür das da ist. Das heißt aber auch, dass Schuldgefühle und solche Vorwürfe mir selbst gegenüber in dem Moment verschwinden, automatisch verschwinden, wenn ich demütig werde, wenn ich verstehe, dass ich nicht die Kontrolle habe, wenn ich die Kontrolle loslassen kann in einem Moment, was natürlich total schwierig ist, verstehe ich auch voll, geht mir auch immer wieder so. Aber es geht wirklich um diese demütige Haltung dem Leben gegenüber, dass ich es nicht bestimmen kann, dass ich es nicht wissen kann, dass ich es vor allem nicht besser wissen kann als das Leben und dass ich mich deswegen da rausnehmen kann. Dadurch, dass wir aber ganz anders sozialisiert sind, worüber ich ja jetzt gerade eingangs auch gesprochen habe, was übrigens keinen krassen Kontrast dazu darstellt, was ich gerade sage, sondern nur eigentlich den Rahmen fasst, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Also du musst deswegen trotzdem nicht diese Regelungen ablehnen, ganz im Gegenteil. Diese Regelungen legen eigentlich die Grundlage davon, dass sehr viele Menschen miteinander umgehen können. Wenn alle ganz klar bei sich wären und ganz authentisch zu sich selbst, bräuchten wir sie vermutlich nicht. Da das aber eine ganz hohe Leistung ist, die ja wahrscheinlich so Leute wie Buddha oder Jesus oder woran du glaubst, geschafft haben, andere aber nicht, also ich bin da zum Beispiel sehr weit davon weg, denke ich schon, dass es sinnvoll ist, eben solche Umgangsformen zu haben. Sie dienen mir eben nur auf dieser persönlichen Ebene eigentlich nicht, beziehungsweise nur insoweit, dass ich damit umgehen können muss. Also, weil wir eben in dieser Welt so leben und eben auch so sozialisiert sind, hat unser Ego-Anteil, beziehungsweise über unseren Ego-Anteil generiert, unser ganzes energetisches System natürlich ein Problem in dem Moment, wo wir ein Versprechen nicht einhalten. Da kommen Schuldgefühle, da kommen Vorwürfe, da kommt die Überlegung, vielleicht kann ich so gar nicht weiterleben, ich kann mir ja gar nicht mehr ins Gesicht gucken im Spiegel oder sowas. Und da ist es eben total wichtig zu wissen, was ich damit tue. Also das Erste ist, was ich dir zu 1000% sagen kann, egal was du getan hast, deswegen bist du nicht minderwertig, deswegen bist du kein schlechter Mensch, deswegen bist du nicht furchtbar, deswegen bist du nicht unliebenswert, deswegen hast du nicht verdient, nicht gesehen zu werden oder sowas, sondern du weißt nicht, was alles da dazu geführt hat. Egal, was es sein wird, es wird Momente in dieser Handlung, in diesem Nicht-Tun, was auch immer es ist, geben, wo du das Gefühl hattest, hä, das habe ich gar nicht bestimmt oder kontrolliert oder sowas, weil wir gar nicht 100% kontrolliert eben die ganze Zeit durch die Welt laufen, sondern wie gesagt eigentlich nur 5%, wir aber dauernd so tun, als ob das die 100% wären und uns eben dauernd vorwerfen, dass wir dann irgendeinen Schwachsinn machen. Aber ja, spür da doch mal rein. Kannst du wirklich zu 1000% sagen, dass jede einzelne Sekunde dieser Handlung, dieses Versprechens, dieses Versprechenbrechens, wie auch immer, wirklich etwas war, wo du jetzt bewusst entschieden hast, boah, ich mache das jetzt ganz absichtlich oder so? Oder war das was, was aus einer ganz anderen Haltung kam? Und zwar nicht aus einer falschen Haltung, sondern aus irgendeiner Tiefe in dir, die nicht beängstigend, erschreckend oder böse ist, sondern die einfach da ist, weil sie zu dir gehört. Und bitte verstehe mich nicht falsch. Ich will damit auf gar keinen Fall irgendwelche ganz schlimmen Dinge irgendwie verharmlosen oder so. Ich finde es furchtbar, dass Menschen geschlagen, ermordet, vergewaltigt, wie auch immer werden. Und das steht, das ist nicht rechtfertigbar, das ist nicht toll, das ist nicht gut und es muss vermieden werden, um jeden Preis. Aber ich möchte unbedingt betonen, dass auch die Menschen, die sowas tun, Menschen sind, dass die genauso liebenswert sind. Das ist eigentlich für mich der springende Punkt da dran und das ist eigentlich auch die Aussage da dahinter. So. Wenn ich jetzt also die Perspektive gekriegt habe, ich gehe mal davon aus, dass du nicht jemanden ermordet hast, sondern dass es was anderes ist, was du dir vorwirfst. Ja, vielleicht wie ich habe mir sehr lange vorgeworfen, dass ich meine Ehe beendet habe. Ich habe dann natürlich auch versprochen, bei jemandem zu bleiben, beziehungsweise für jemanden da zu sein. Und ich habe sehr lange damit ein Problem gehabt, dass ich gegangen bin, dass ich entschieden habe, das geht so nicht weiter, ohne zu erkennen, dass ich trotzdem, ja, dass der andere Mensch trotzdem für mich eine Bedeutung hat, dass ich trotzdem ihn nicht verraten habe, in dem Sinne, dass ich da jetzt angefangen habe, schlecht über denjenigen zu reden oder ihn zu hintergehen oder so, sondern trotzdem nach wie vor versuche, so gut es für mich möglich ist, so gut es authentisch für mich vor allem möglich ist und bei mir zu sein gleichzeitig, ihm, ja, für ihn da zu sein. Da sieht man übrigens ganz klassisch die unterschiedliche Perspektive. Ich denke, dass ich das tatsächlich tue. Er würde das wahrscheinlich anders sehen. Aber das ist ein privates Dilemma und das spielt hier auch keine Rolle und hat auch keine Bedeutung. Es geht einfach um das, was du für dich empfindest in dem Moment. Und es war jetzt auch eigentlich als Beispiel gemeint. Also wenn du jetzt dir quasi vorwirfst, dass du aus einer Ehe, aus einer Beziehung gegangen bist, obwohl du mal versprochen hast, du bist für den anderen immer da, du bleibst immer da oder du liebst den für immer oder was auch immer du versprochen hast. Dann ist die erste Haltung dazu, die ich gerade eigentlich schon bei mir ein bisschen erzählt habe, die, hast du das überhaupt wirklich gebrochen? Wenn ich jemandem verspreche, ich liebe dich für immer. Erstens mal, kann ich das versprechen? Zweitens, was meine ich überhaupt mit Liebe? Also zum Beispiel in diesem Konzept der bedingungslosen Liebe ist das auf jeden Fall richtig, denn die wird nicht weggehen. Wirkliche Liebe geht nie, deswegen, ja, so kannst du das auf jeden Fall versprechen. Es hat halt nur nicht die Bedeutung, die der andere wahrscheinlich dem gegeben hat. Wenn ich jetzt versprochen habe, ich bleibe für immer bei dir, ist das natürlich viel schwieriger, wenn das für mich bedeutet, ja, ich bin quasi dir nah bzw. dir verbunden, dann habe ich es wahrscheinlich nicht gebrochen. Wenn ich das wirklich ortsmäßig gemeint habe, dann habe ich da ein Problem, weil dann kann ich das eigentlich gar nicht versprechen. Und da ist es eben erstmal ganz wichtig, für sich selbst irgendwie so eine faire Haltung zu sich selbst auch zu kriegen. Wir sind ja oft sehr, sehr hart mit uns selbst und sehr aburteilend. Und da ist eben diese Perspektive, die man immer sagt, von einer guten Freundin, die da drauf guckt oder so, ganz wichtig einzunehmen, zu sagen, okay, wie sieht denn das aus? Wie bin ich denn überhaupt? Wie wirke ich denn quasi auf mich selber? Das nächste ist total wichtig, was zu erkennen ist, ist gerade in diesem Konzept von Schuld. Also ich fühle mich schuldig, weil ich ein Versprechen gebrochen habe, ich die Macht dem anderen gebe. Denn ich bin dann auf einmal in einer Abhängigkeit, denn ich bin untergeordnet dem anderen und habe überhaupt keinen Einfluss mehr darauf, dass das wieder irgendwie in ein Gleichgewicht kommt. Und ganz ehrlich, du hast es nicht verdient, da untergeordnet zu sein. Du hast es verdient, auf Augenhöhe zu sein und auf Augenhöhe agieren zu können. Und zwar in deiner Macht, in deiner Power, in deiner Kraft. Und das geht eben nur, wenn es frei von Schuldvorwürfen ist. Womit wir zu der ganz, ganz, ganz spannenden Frage kommen, wie werde ich die denn los? Wie werde ich denn diese Enttäuschung, dass ich ein Versprechen gebrochen habe und dieses damit einhergehende Schuldgefühl, was eindeutig, ja, eben ein Sicherheitsmechanismus unseres Unterbewusstseins ist, dass wir überleben, dass wir nicht verstoßen werden, wie ich das vorhin schon erklärt habe. Wie werde ich denn das los? Wie kann ich denn das auflösen? Die erste Idee ist natürlich, du bist gerade bei mir gelandet, das heißt Hypnose. Wir können das ganz, ganz schnell in einer Hypnose-Session auflösen, beziehungsweise in zweien wahrscheinlich eher, damit es auch einen sicheren Rahmen hat. Aber ich möchte dir trotzdem eigentlich gerne irgendwelche Dinge geben, die du jetzt für dich machen kannst. Die werden wahrscheinlich nicht hundertprozentig genauso effektiv sein, weil sie nicht diese sofortige Umsetzung mit drin haben, weil es ein bisschen braucht, weil es einfach nicht auf dieser ganz tiefen Ebene sofort ankommt und du auch ein bisschen ausprobieren musst, was für dich gut ist. Aber ich möchte dir trotzdem gerne ein paar Dinge geben, die du machen kannst. Also wenn es eine Sache ist, wie, ja, dass du ständig irgendwie deine To-Dos nicht machst oder sowas, dann, wie gesagt, wäre es total wichtig, dass du dir das selbst vergibst und dass du dich da nicht schuldig fühlst und abwertest und in so eine Spirale kommst, dass du da immer weiter nach unten kommst, weil irgendwann kannst du dann gar nichts mehr machen. Hier würde ich tatsächlich ganz primitiv sozusagen empfehlen, dass du das einfach mal aufschreibst und dass du dir das anguckst, diesen Vorwurf, den du hast, und schreibst, ich vergebe mir. Und das dann vielleicht verbrennst oder sowas als Zeichen für dein Unterbewusstsein, hey, das ist jetzt weg, es ist jetzt vergeben, es ist jetzt gegangen. Wichtig ist dabei aber, dass du das auch fühlst, dass du wirklich sagst und fühlst, hey, ich lasse das jetzt los, ich lasse das jetzt gehen, wie auch immer dieser Akt für dich aussieht. Ich verbrenne zum Beispiel sehr ungern irgendwelche Dinge, aber du kannst es auch im Wasser wegtreiben lassen, nimm aber bitte ein Papier, was sich auch vollständig auflöst und nicht irgendwie irgendwelchen Dreck verursacht oder so. Aber ja, dass du halt einfach irgendetwas hast wie wie so einen Geh-, also Weggehen-Akt. Es geht auch meditativ in irgendeinem, also in irgendeiner Visualisierung im Sinne von, dass du so ein Blatt vor dir hast und das an einen Luftballon bindest und der wegfliegt oder sowas, ist aber mit diesem handfesten Anker wahrscheinlich wirkungsvoller. Das kannst du natürlich jetzt auch mit anderen Personen machen. Also wenn du jemand anderem irgendwas gebrochen hast oder schuldig dich fühlst, kannst du das natürlich genauso gehen lassen. Da gibt's aber, denke ich, ein paar wirkungsvollere Dinge, die mir einfallen. Und vielleicht lassen die sich auch auf den Selbstvorwurf übertragen. Aber ich glaube, für diese Selbstvorwürfe, gerade mit so kleinen Sachen, brauchen wir gar nicht so große Übungen. Da reicht eigentlich schon dieses Bewusstwerden, dass ich das getan habe, zu akzeptieren, dass ich das getan habe, zu akzeptieren, dass es wahrscheinlich einen Grund hat, warum ich das getan habe, und das dann quasi loszulassen. Das ist eigentlich der einfachere Mechanismus. Bei den anderen Dingen steckt meistens mehr Energie dahinter und deswegen braucht man größere Dinge, um die aufzulösen. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, dass du ein Bild von dem anderen und dir malst, können auch Strichmännchen sein, und dazwischen irgendwie wie so ein energetisches Band malst und da diesen Vorwurf ganz klar formulierst. Und auch ganz klar formulierst sowohl dieses "Es tut mir leid", auch dieses "Bitte vergib mir, dass ich das so gemacht habe. Ich konnte es und wollte es nicht besser und ich weiß nicht, was dazu geführt hat." Und dann mit dieser Haltung das zu nehmen und das tatsächlich durchzuschneiden. Und dich mit Dankbarkeit zu verbinden, dass das jetzt gehen darf, dass das jetzt dem anderen gehen darf. Es ist tatsächlich so eine Übung, die vor allem für visuelle Menschen total wichtig ist. Also, und für handelnde Menschen, also die wirklich einen Handlungsakt brauchen. Dieses Durchschneiden ist wahnsinnig kraftvoll. Es wird dich auch ein bisschen Überwindung tatsächlich kosten. Es wird sich komisch anfühlen, aber es tut was in dir. Genauso geht das auch wiederum natürlich in Meditation, also dass du es dir einfach nur visualisierst, dass du dir den anderen Menschen vor Augen stellst, diese Energiefäden oder diesen Faden siehst, mit genau den gleichen Gedanken, eben wiederum dieses "Es tut mir leid, bitte vergib mir, dass ich das so gemacht habe, dass ich dachte, dass ich darüber die Kontrolle habe." Was dabei aber wichtig ist, ist, dass sowohl bei dem Papier als auch bei dieser Meditationsübung dieses "Es tut mir leid, bitte vergib mir" nicht an die andere Person gerichtet wird, sondern an dich selbst. Es geht darum, dir selbst zu vergeben, deinem authentischen Ich-Anteil, deinem höchstmöglichen Anteil, deiner Seele, wie auch immer. Denn der andere ist energetisch ein ganz anderes Konzept. Das hat eigentlich gar nichts mit dir zu tun. Das, was schwer ist, was anstrengend ist, was Schuld hat, das ist ein Anteil von dir, den du dir selbst sozusagen vergeben musst. Den anderen stelle ich in der Übung oder in der Visualisierung oder sowas nur gegenüber, um sozusagen den energetischen Anker zu haben, um dem Unterbewusstsein zu geben oder zu erklären, wofür quasi dieser Vorwurf jetzt gerade steht und dass der gehen darf. Also ich gebe dem quasi ein Bild. Und da ist es dann eben auch wichtig, auch bewusst eben zu spüren, diese Dankbarkeit, wenn diese energetische Verknüpfung, wenn dieser Schuldvorwurf, dieses gebrochene Versprechen und die Verantwortung, die damit irgendwie einhergegangen ist, weggeht. Ganz vielen Menschen wird das wahrscheinlich ein bisschen zu komisch oder zu abstrakt oder was weiß ich was vorkommen. Es gibt tatsächlich auch noch eine Möglichkeit aus dem systemischen Arbeiten, also das ist auch schon systemisch, aber aus dem klassisch-systemischen Arbeiten, via Aufstellungstechniken und so weiter, das anders aufzulösen. Das hat das gleiche Prinzip drunter, es ist nur ein bisschen anders von der Übung her. Du gehst her und schreibst auf ein Blatt die Verantwortung, die du fälschlicherweise in dem Moment quasi übernommen hast. Wenn ich jetzt dem anderen versprochen habe, ich bleibe für immer bei dir, ist das eine Verantwortung, die gar nicht bei dir liegt. Wenn du versprochen hast, ich erfülle das und das und es war gegen dein System gestanden, ist es trotzdem eine Verantwortung, die eigentlich nichts mit dir zu tun hat und die eigentlich beim anderen liegen sollte. Also da geht es um den Gesichtspunkt der Verantwortung und gar nicht so sehr um diesen Gesichtspunkt der Schuld. Jedenfalls unter diesem Gesichtspunkt der Verantwortung schreibst du bitte auf ein Blatt und hältst das auch fest und suchst dir einen Ort im Raum, wo du stehst, der sich für dich stimmig anfühlt. Egal welcher Raum, such dir den einfach aus und überlege dir mal, wo würde jetzt dieser andere Mensch, dem ich quasi diesen Vorwurf, nein, nicht den ich ihm mache, sondern der damit verknüpft ist, also wo ich dieses Versprechen gebrochen habe, wo ich Schuld auf mich genommen habe, wo würde der stehen? Also zum Beispiel in meinem krassen Beispiel, wo würde mein Ex-Mann stehen? Und an die Stelle legst du dann entweder einen Zettel mit dem Namen von demjenigen oder irgendein Kuscheltier oder irgendwas, was für den steht. Und dann stellst du dich wieder auf die Position, wo du stehst und schaust den an, nimmst das Blatt in die Hand, erzählst, dass du diesen Vorwurf dir selbst gegenüber hattest, dass du diese Schuldgefühle hast, dass du weißt, dass du Verantwortung übernommen hast, die nichts mit dir zu tun hat und dass du die Verantwortung an denjenigen jetzt hiermit zurückgeben möchtest. Nimmst du dieses Blatt, legst es vor dich hin oder übergibst es oder wie auch immer, wie weit derjenige weg ist, schiebst es rüber, was auch immer sich da richtig anfühlt. Das ist übrigens, wenn du da wirklich dich reinfühlst und wirklich dastehst, dann ist das super, super schwierig und es wird herausfordernd sein, das zu tun. Es kann sogar sein, dass du anfängst zu weinen. Bitte unterdrück das nicht, mach das. Das ist das Zeichen für Loslassen, dass du da in eine Emotion kommst, dass sich das richtig anfühlt, dass das ein Gefühl entwickelt. Das kann auch ein ganz furchtbares Gefühl sein, aber das Gefühl ist wichtig, dass es da ist in dem Moment. Gib es hin und dann verbeuge dich vor dem anderen. Sag, du siehst ihn, du fühlst ihn und es tut dir leid, aber du konntest nicht anders. Und wiederhole dieses, es tut mir leid, ich konnte nicht anders, auch nochmal zu dir selber. Und dann dreh dich um und geh. Und tatsächlich sollte eine dieser Übungen dir zumindest ein Stück weit in jeder Situation helfen, wo du ein Versprechen gebrochen hast, wo du dich schuldig fühlst, das ein Stück weit wieder abzugeben und wieder mehr zu dir zu finden. Ich finde es wahnsinnig erstaunlich bis heute tatsächlich, weil ich nicht gewohnt war, sozusagen in dieser Welt zu leben, dass das alles so eine energetische Komponente hat und dass es wirklich notwendig ist, all diese Dinge abzugeben, um frei zu sein davon. Wenn wir das nicht tun, dann kostet uns das jeden Tag, jede Sekunde eine gewisse Energie, weil das immer unterdrückt mitschwingt und immer an unserer Energie zieht. Und Vor allem zieht es auch an unserem Selbstwert, weil wir gar nicht genug sein können oder uns wirklich lieben können, wenn wir Vorwürfe gegen uns selbst die ganze Zeit mit uns herumtragen. Und wenn wir uns nicht selbst lieben, dann respektieren und achten wir uns nicht. Dann trauen wir uns selber nicht. Dann glauben wir den Versprechungen, die wir authentisch geben, auch gar nicht mehr. Und dann sind wir eben in dieser Spirale nach unten gefangen, die eigentlich nur immer schlimmer und schlimmer wird. Und irgendwann sitzen wir eigentlich nur noch auf der Couch und tun gar nichts mehr, weil wir werden es ja eh nicht schaffen. Es geht ja gar nicht, ist alles unmöglich. Und wir manifestieren damit sozusagen immer mehr und mehr Schlechtes in unserem Leben. Insofern möchte ich diese Folge wirklich als Aufruf an dich sehen und als Reminder, da mehr drauf zu achten, da mehr hinzugucken und zu sagen, hey, klar, es ist wichtig, dass es diese Versprechungen untereinander für ein gutes Miteinander gibt. Aber es ist auch so klar, dass wir alle Menschen sind und dass wir nicht hundertprozentig die einhalten können werden. Zumindest nicht auf dieser bewussten Ebene. Denn du weißt überhaupt nicht, ob du nicht das Versprechen, was du eigentlich gemeint hast, in echt eigentlich doch eingehalten hast, zumindest für dein System her. Ich glaube, du weißt, oder ich habe auch dazu schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen, aber ich glaube, du hast es schon gemerkt, ich halte von diesem Konzept von Schuld überhaupt nichts. Ich würde dich daraus gerne befreien und entlassen und dich wieder in deine Verantwortlichkeit bringen. Und ich kann dir garantieren, auch wenn es da ganz viele Stimmen gibt, die Gegenteiliges sagen und sagen, das ist total gefährlich, weil damit wird alles unberechenbar. Ich sehe das anders. Und zwar nicht aus diesem rechtlichen Konzept. Wie gesagt, ich habe vorhin schon erklärt, dass es wahrscheinlich mit sehr, sehr vielen Menschen zusammenlebend sehr sinnvoll ist, dass wir das so handhaben und nicht anders. Und dass das quasi einen Schutz für uns alle bietet, solange nicht jeder zu 100% irgendwie bei sich ist, was eigentlich unmöglich ist. Aber diese Schuld in den Alltag von dir, nein, nicht in den Alltag, sondern in dich selbst, in deine innere Welt zu übertragen, das ist das Gefährliche und das ist das, was dich unfrei macht und in Ketten legt und was dein wahres Potenzial eigentlich irgendwie einsperrt. Und das ist etwas, wo wir viel, viel mehr hingucken dürfen und viel mehr erkennen dürfen, dass das unnütz ist, dass wir das nicht brauchen und dass wir da eine Differenzierung zwischen der äußeren und inneren Welt ganz dringend vornehmen müssen. Genau, und dafür war diese Folge eigentlich so ein bisschen eine Einladung an dich. Ich hoffe, dass das auch angekommen ist und ich hoffe, dass du wirklich den einen oder anderen Impuls gerade bekommen hast für dich, wie du mit einer Sache, die du dir vielleicht schon lange vorwirfst oder so, vielleicht ein bisschen spielerischer oder anders umgehen kannst und was da eigentlich noch alles dranhängt und mitschwingt. Und wie sehr das eigentlich dem entgegensteht, wer du eigentlich in Wahrheit bist. Und es gibt in dir ganz tief diese Stimme, die ganz genau weiß, dass du nicht ein Verräter bist, dass du nicht böse bist, dass du nicht absichtlich irgendwas kaputt oder falsch machst, sondern dass du Licht bist, dass du Liebe bist, dass du gut bist und dass du eigentlich in echt einfach nur sein möchtest und das zum Ausdruck bringen möchtest. Und das ist der Anteil von dir, die Stimme in dir. Das ist deine Intuition, das ist dein Wesen, das bist du, auf die du mehr und mehr vertrauen darfst. Eine herzliche Einladung dazu. Ich finde es so schön, dass es dich gibt, dass du Teil dieser Welt bist und ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich, dass du hier mir gerade zugehört hast und dass du so etwas wahrscheinlich auch für dich selbst tun konntest. Und das ist für mich eigentlich das Größte, weil je mehr wir alle anfangen, dahin zu gucken, desto schöner kann unser gemeinsames Leben auch werden. Und genau dafür habe ich dir heute diese Folge hier aufgenommen. Ich wünsche dir eine ganz wunderschöne restliche Woche. Lass es dir gut gehen. Tu etwas, was dir gut tut. Genieß dein Leben. Verwirkliche dich darin jeden Tag, jede Stunde, jede Minute. So wie es für dich angenehm ist und so wie es für dich schön ist. Fühl dich gesehen, fühl dich umarmt und bis bald, deine Kiranya.